أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
In Bezug auf das Leben des heiligen Propheten wurde über sein vorbildliches Verhalten in Kriegszeiten gesprochen. Hierbei wurde die Schlacht von Khaybar erwähnt. Nach der Schlacht von Khaybar versuchten einige Juden, den heiligen Propheten zu töten, indem sie ihm eine vergiftete Ziege zum Essen servierten. In den Einzelheiten dazu heißt es, nachdem Khaybar erobert worden war und ein Vertrag mit seinen Bewohnern geschlossen wurde, erfuhren sie trotz ihrer bitteren Niederlage erneut die Barmherzigkeit und das Mitgefühl des heiligen Propheten. Er vergab ihnen nicht nur, sondern erlaubte ihnen auch weiterhin in Khaybar zu leben. Daraufhin waren die Menschen sehr erfreut. Eines Tages servierte Zainab bin Haris, die Ehefrau des jüdischen Soldaten Salam bin Mishkam, dem heiligen Propheten Sallam gebratenes Ziegenfleisch und erklärte, dass es ein Geschenk für ihn Sallam sei. Einige Berichten zufolge war sie nicht allein an dieser Verschwörung beteiligt, sondern auch einige weitere Juden unterstützten sie. Mit der Erlaubnis des heiligen Propheten wurde das Geschenk vor ihn gebracht. In seiner Gesellschaft befanden sich auch weitere Gefährten. Unter ihnen war auch Hazrat Bishr bin Barar r.a. Der heilige Prophet sagte den Gefährten, sie sollen nach vorne kommen. Danach nahm er davon das Schulterfleisch und aß ein Stück davon. Auch die anderen nahmen etwas davon. Der heilige Prophet Sassam sagte, wartet. Denn dieses Schulterfleisch sagt, dass es vergiftet wurde. Also Bishr bin Barar, der sich dort befand, sagte, ich schwöre bei dem Wesen, das dem heiligen Propheten Ehre erwiesen hat. In dem Bissen, den ich aß, verspürte ich etwas Ungewöhnliches. Doch ich spuckte es nicht aus, weil ich befürchtete, dass dadurch die Mahlzeit des heiligen Propheten Sallam verdorben werden konnte. Als der heilige Prophet Sallam es ausspuckte, war ich mehr über den heiligen Propheten besorgt, aber erfreut, dass er es nicht verschluckt hatte. Also Bishr ist noch nicht von seiner Stelle aufgestanden, als sich sein Gesicht anfing zu verfärben. Und er wurde so sehr krank, dass er nicht einmal die Seite wechseln konnte, bis dass er etwa nach einem Jahr verstarb. Einige überliefern, dass Hazrat Bishr bin Barar an Ort und Stelle verstarb. Es gibt also zwei Überlieferungen. Der heilige Prophet ließ die Frau zu sich rufen und sagte, hast du etwa dieses Ziegenfleisch vergiftet? Sagte, wer hat sie dazu informiert? Der heilige Prophet sagte, dieses Schulterfleisch, das ich in der Hand halte, hat es mir gesagt. Die Frau bejahte es. Der heilige Prophet fragte, wer hat dich dazu beauftragt? Sie sagte, das, was sie meinem Volk angetan haben, ist ihnen gut bekannt. Ich dachte mir, dass wenn sie ein König sind, welcher König, dann werden wir vor ihnen befreit werden. Doch wenn sie ein Prophet sind, dann werden sie darüber informiert. Der heilige Prophet vergab dieser Frau und nahm keine Vergeltung in ihr. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass nachdem dass der heilige Prophet sie fragte, wer sie dazu angestiftet hat. Sie antwortete, sie haben meinen Vater, meinen Onkel, meinen Mann und meinen Bruder getötet. Eine weitere Überlieferung besagt, dass nachdem Hazrat Bishr bin Bara verstarb, der heilige Prophet befahl, diese Frau zu töten, woraufhin sie getötet wurde. Auch diese Überlieferung existiert. In Sahih Muslim hingegen gibt es eine Überlieferung, in der es heißt, dass diese Frau nicht getötet wurde. Also anders berichtet, eine jüdische Frau brachte dem heiligen Propheten vergiftetes Ziegenfleisch. Er aß davon, woraufhin die Frau zu ihm gerufen wurde. Als sie zur Rede stellte, sagte sie, ich hatte beabsichtigt, sie zu töten. Daraufhin sagte der heilige Prophet, Gott hätte dir niemals die Macht dazu gegeben. Der Überlieferer berichtet, die Menschen sagten, sollen wir sie aufgrund ihrer Absicht töten, die sie töten wollte. Der heilige Prophet sagte nein. Der Überlieferer sagt, dass er den Einfluss doch im Hals des heiligen Propheten verspüren konnte. Der Gelehrte Allama Nabawi hat in der Fußnote in der Interpretation von Bukhari geschrieben, dass von Hazrat Jabir überliefert wird, dass der heilige Prophet sie töten ließ, und von Ibn Abbas wird berichtet, dass der heilige Prophet sie den Hinterbliebenen von Hazrat Bishr überließ und diese die Frau töteten. Die Hadith-Gelehrten sind sich darüber einig, dass der heilige Prophet sie töten ließ. Gemäß Ghazi Ayaz können die Überlieferungen über die Tötung und Nichttötung so in Einklang gebracht werden, dass der heilige Prophet sie zunächst nicht töten ließ. Doch als Hazrat Bishr verstarb, übergab der heilige Prophet sie den Hinterbliebenen von Hazrat Bishr, die sie als Ausgleich töteten. Dies wurde aus Vergeltung getan. Doch höchstwahrscheinlich wurde der Frau vergeben, so wie es auch aus der Überlieferung von Sahih Muslim ersichtlich wird. Und auch Hazrat Muslim radhiyallahu anhu hatte diese Einsicht. Oder war dieser Meinung, er sagte, eine jüdische Frau fragte die Gefährten, welches Teil dieses Tieres mag der heilige Prophet als Speise? Die Gefährten antworteten, dass der heilige Prophet das Schulterfleisch mag. Daraufhin ließ sie ein Schaf schlachten und bereitet die Kebabs auf Steinen zu und mischte Gift in das Fleisch ein. Vor allem in den Armen, über die ihr gesagt wurde, dass der Prophet diese Fleischteile bevorzugt, mischte sie Gift ein. Als die Sonne unterging und der heilige Prophet nach dem Verrichten des Gebetes zurück zu seinem Lager ging, sah er, dass in der Nähe seines Zeltes eine Frau saß. Er fragte die Frau, was sie hier macht. Die Frau sagte, O Abul Qasim, ich habe ein Geschenk für Sie mitgebracht. Der heilige Prophet sagte zu einem seiner Gefährten, nehmt es an, was sie gibt. Danach setzte der heilige Prophet sich hin, um zu essen. Ihm wurde gebratenes Fleisch von der Frau auf den Tisch gelegt. Der heilige Prophet aß ein Stück von dem Fleisch, und auch ein Gefährte namens Bishr bin Al-Bara bin Al-Marur aß ein Stück. Bishr statt Bishir stehen. Dann haben auch die anderen Gefährten ihre Hände ausgestreckt, um von diesem Fleisch zu essen. Doch der heilige Prophet sagte, esst nicht, weil diese Hand mir gesagt hat, dass dieses Fleisch vergiftet ist. Das heißt nicht, dass dem heiligen Propheten hierzu eine Offenbarung erhalten wurde, sondern dass es eine arabische Redewendung bedeutet, dass ich das Fleisch probiert habe und erkannt habe, dass es vergiftet ist. Im heiligen Koran heißt es bezüglich eines Ereignisses zu Zeiten von Hazrat Moses, dass eine Wand einstützen wollte, was so viel bedeutet, dass ihr Zustand einsturzgefährdend war. Und auch in diesem Kontext heißt es nicht, dass er plötzlich in Kenntnis gesetzt wurde und dann warnte, sondern nach dem Probieren erkannte er, dass das vergiftet ist. Weil der nächste Satz es auch verdeutlicht. Bishr sagte, ich schwöre bei dem Gott, der Ihnen Ehre geschenkt hat, dass ich auch meinem Stückchen Gift geschmeckt habe. Ich wollte es ausspucken, doch ich hatte Angst, dass sie es vielleicht übel nehmen und ihre Mahlzeit dadurch verdorben wird. Doch als sie ihr Stückchen runterschluckten, habe ich es auch runtergeschluckt, obwohl mein Herz dachte, dass ich vermutete, dass im Fleisch Gift beigemischt ist, dass sie es nicht runterschlucken. Der Muslim schreibt hier schlucken, doch in anderen Überlieferungen heißt es, dass der Heilige Prophet es nicht geschluckt hatte, sondern es rausspuckte. Weiter heißt es, dass er nach einer Weile sich der Zustand vom Bischof verschlechterte. Und in einigen Überlieferungen heißt es sogar, dass er in Khaybar verstorben ist. Und in einigen heißt es, dass er danach für einige Weile krank war und danach verstarb. Daraufhin warf der Heilige Prophet ein Stück von diesem Fleisch vor einem Hund, welcher verstarb, nachdem er es gefressen hatte. Dann rief der Heilige Prophet die Frau und sagte: Hast du im Ziegenfleisch etwa Gift beigemischt? Die Frau fragte: Wer hat es ihnen mitgeteilt? Zu der Zeit hielt der Heilige Prophet das Stück Fleisch in seiner Hand. Er sagte: Diese Hand hat es mir mitgeteilt. Daraufhin erkannte die Frau, dass der Heilige Prophet ihr Geheimnis gelüftet hat, und sie gestand es, dass sie Gift beigemischt hat. Daraufhin fragte der Heilige Prophet: Wer hat dich zu dieser bösen Tat angestiftet? Sie antwortete: Sie haben gegen mein Volk gekämpft und meine Verwandten sind in dieser Schlacht getötet worden. In meinem Herzen kam der Gedanke auf, dass ich Gift in ihrem Fleisch dazu mischen sollte. Wenn sie ein weltlicher Herrscher sind, so würden wir von ihnen befreit werden. Doch wenn sie tatsächlich ein Prophet sind, dann würde Gott sie beschützen. Der Heilige Prophet hörte ihr zu und vergab ihr. Und obwohl sie die Todesstrafe hätte bekommen sollen, hat der Heilige Prophet ihr nicht diese Strafe gegeben. Dies ist die Meinung von Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu. Es gibt auch die Meinung, dass diese Vergiftung später die Todesursache des Heiligen Propheten gewesen sei. Doch die Frage ist, ob das tatsächlich stimmt. In Sahih Bukhari steht, dass Hazrat Aisha berichtet: Der Heilige Prophet sagte in seiner Todeskrankheit: Aisha, die Beschwerden, die ich durch das Essen, das ich in Khaybar aß, erlitten habe, bleiben noch immer. Auch jetzt spüre ich es, als ob meine Venen durch dieses Gift förmlich zerschnitten werden. Aus dieser Überlieferung haben einige muslimische Exegeten und Hadith-Gelehrten geschlossen, dass der Tod des heiligen Propheten durch das vergiftete Fleisch verursacht wurde, das er in Khaybar aß. Und weshalb dieser Tod als Märtyrertod gedeutet wird. Und der Heilige Prophet wird von ihnen als der größte Schahid, der größte Märtyrer betitelt. Dabei ist eine solche künstliche Aufwertung in Bezug auf den Heiligen Propheten überhaupt nicht notwendig. Ein Prophet hat jene Stellung und jenen Rang inne, in der ohnehin ein Schahid sowie ein Siddiq, also ein Wahrhaftiger, ist. Betrachtet man es genauer, so führt eine solche Aussage über das Märtyrum eher dazu, dem Feind einen Anlass zu Spott zu bieten, denn die Juden gaben ihm Gift in der Annahme, dass er, wenn er wirklich ein Prophet Gottes sei, davor gerettet werden würde. Gerade durch diese Tatsache, dass der Heilige Prophet überlebte, erkannten sie, dass er tatsächlich der wahre Prophet Gottes war, und in ihren Augen wurde dies zu einem Wunder. Doch dann gibt es manche Naivlinge, die bereit sitzen, den Tod des Heiligen Propheten als Folge dieses Giftes zu akzeptieren. Die Tatsache ist, dass der Tod des heiligen Propheten keineswegs durch das Gift verursacht wurde. Vielmehr handelt es sich um eine Äußerung des Schmerzes, und jeder weiß, dass manchmal körperliche Schmerzen, Wunden oder Krankheiten in einer bestimmten Situation oder bei bestimmten Wetterbedingungen intensiver gespürt und damit verstärkt zum Vorschein kommen können. Geht man weiter in die Details der Überlieferungen, stellt man fest, dass der heilige Prophet das vergiftete Fleisch zwar in den Mund genommen, aber nicht heruntergeschluckt hatte. Als in seinem Mund war, kam es zu einer Wunde im Rachen oder am Gaumenzäpfchen. Infolgedessen kam es später vor, dass er ab und zu Schmerzen beim Essen verspürte. Genau diesen Schmerz wird der Prophet in seiner letzten Krankheit geäußert haben. Im Kontext der Schlacht von Khaybar wird auch die Heirat mit Hazrat Safiya radhiyallahu anha erwähnt. In den Einzelheiten hierzu heißt es: Als die Festung Nazar in Khaybar erobert wurde, wurden dort auch viele Personen gefangen genommen. Unter diesen Gefangenen befanden sich auch Hazrat Safiya, ihre Cousinen und andere Frauen. In manchen Büchern wird statt der Festung Nazar die Festung Gamus genannt. Von Hazrat Safiya wird auch berichtet, dass der heilige Prophet bereits vor der Ankunft bei der Festung von Qatiba Gefangene in der Festung Nazar gemacht hatte. Laut Genanas Aussage galt die Festung Nazar als besonders robust, weshalb Frauen und Kinder dorthin gebracht wurden. Hinsichtlich der Zuteilung des Saphirs an den heiligen Propheten zusammen und ihrer Heirat mit ihm werden folgende Ausführungen beschrieben. Als die Gefangenen in Khaybar zusammengebracht wurden, kam Hazrat Dihya zum heiligen Propheten zusammen und sagte: O Gesandter Allahs, gewähren Sie mir eine Frau aus diesen Gefangenen. Der heilige Prophet erwiderte: Geh und nimm dir eine Frau. Hazrat Dihya entschied sich für Safia, die Tochter von Huy bin Akhtab. Daraufhin kam eine Person zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, ihr habt Dihya die Tochter von Huy gegeben, die Prinzessin der Banu Qurayza und Banu Nuzir ist. Sie steht niemandem außer ihnen zu. Der heilige Prophet sagte: Bringt ihn mit mir zu ihr. Er holte beide her. Als der heilige Prophet ihn sah, sagte er: Nimm dir statt dieser Frau eine andere aus den Gefangenen. Das andere sagt: Der heilige Prophet hat das Safir freigelassen. In der Überlieferung von Mustad Ahmad bin Hanbal heißt es, dass der heilige Prophet zu Hazrat Safir sagte: Ich lasse dich frei. Wenn du möchtest, kannst du mit mir heiraten. Und wenn du möchtest, kannst du zu deinem Stamm zurückkehren. Sie konnte also zwischen zwei Möglichkeiten frei wählen. Hierauf entschied sie sich für die Freiheit sowie für die Heirat mit dem heiligen Propheten Sassalam. Eine andere Überlieferung sagt, dass der heilige Prophet Sassalam sie dazu einlud, den Islam anzunehmen, und sie es tat. Als heilige Prophet zu Hazrat Dihya sagte, er solle eine andere Konkubine auswählen, gewährte ihm der heilige Prophet nach einer Überlieferung entweder die Cousine von Hazrat Safiya oder die Schwester von Kinana bin Rabi. In manchen Überlieferungen heißt es, dass der heilige Prophet stattdessen Hazrat Dihya sieben Sklaven bzw. Konkubinen gegeben hat. Anschließend schickte er Hazrat Safiya zu Hazrat Salama. Nachdem alle Angelegenheiten von Khaybar abgeschlossen waren, brach der heilige Prophet zusammen von dort auf. Etwa 6 Meilen entfernt beabsichtigte der Prophet, Rast zu machen, um die Hochzeit mit Hazrat Safiya zu vollziehen. Aber auf ihren Wunsch hin setzte der heilige Prophet die Reise fort und hielt erst etwa 12 Meilen von Khaybar entfernt in Sahaba. Von Hazrat Sulaim wurde die Braut zurechtgemacht. Der heilige Prophet fragte Hazrat Safiya: Warum hast du am ersten Rastplatz gezögert? Ihre Antwort darauf lässt erkennen, wie sehr sie die vorzüglichen Charaktereigenschaften des heiligen Propheten, das Herz von Hazrat Safiya, von den negativen Gefühlen gereinigt hatte. Die Tochter eines jüdischen Generals und gleichzeitig die Frau eines jüdischen Generals. Ihr Vater wurde durch die Hand der Muslime nach der Grabenschlacht getötet. Ihr Ehemann, mit dem sie erst 2 Monate verheiratet war, wurde einige Tage zuvor umgebracht. Ihr Onkel wurde auch umgebracht und noch weitere Verwandten wurden umgebracht. Sie selbst sagte, dass sie zuvor mit Hass erfüllt war gegenüber dem heiligen Propheten. Aber als sie das erste Mal den heiligen Propheten traf, war er sehr warmherzig und erklärte sich, dass es dein Vater war, der vieles gegen uns tat, weswegen wir zum Schluss zu unserer Verteidigung nach Khaybar kommen mussten, damit wir gegen seine Intrigen vorgehen konnten. Safiya sagt selbst, dass der heilige Prophet dies in einer solchen Deutlichkeit und mit einer solchen Liebe sagte, dass ihr Herz vollkommen sauber gegenüber der Person des heiligen Propheten zusammen wurde. Und nach dem ersten Gespräch mit dem heiligen Propheten zusammen gab es keine andere Person mehr, welche ich mehr liebte als ihn, das sagte Safiya. Als sie von Khaybar zurückkehrte, war der Umgang des heiligen Propheten gegenüber Safiya so respektvoll, dass er seine Decke gefaltet auf den Platz von Hazrat Safiya legte. Dann legte er sein Knie zu Boden, sodass Hazrat Safiya auf dem Kamel steigen konnte. Unterwegs, als sie müde wurde und ihr Kopf gegen die Überdachung stieß, legte der heilige Prophet seine Hand zwischen ihrem Kopf und der Wand und beschützte somit ihren Kopf und sagte: Nicht, dass du dich verletzt. Dadurch, dass Hazrat Safiya schon zu den Frauen des heiligen Propheten zählte, war sie auf dem Rückweg von Khaybar auf dem Kamel direkt hinter dem heiligen Propheten Sassalam. Ihre Kabine wurde auch bedeckt, womit auch klar wurde, dass sie keine Sklavin, sondern die Ehefrau des heiligen Propheten ist. Bezüglich der Tatsache, dass sie nach 6 Meilen nicht anhielten, heißt es, dass die großartigen Charaktereigenschaften des heiligen Propheten dazu geführt hatten, dass auf der ganzen Welt keiner für Hazrat Safiya so liebvoll war wie der heilige Prophet. Daher sagte sie: Du wolltest in der Nähe von Khaybar Rast machen und ich hatte Angst, dass mein Volk dir keinen Schaden zufügt. Daher habe ich gewollt, dass wir erst außerhalb von Khaybar anhalten. Die Intrigen der Juden waren den Gefährten auch bekannt. Der Versuch einer Frau, den Heiligen Propheten zu vergiften, war auch erst einige Tage zuvor geschehen. Daher wollten die Gefährten zum Schutze des Heiligen Propheten auch nicht für einen Moment von seiner Seite weichen. An dieser Stelle wird nun über Abu Ayyub berichtet, welcher nachts aufpasste, Wache hielt, und er hatte eine unschuldige als auch liebevolle Begebenheit. Das geschah während dieser Hochzeit. Als der Heilige Prophet morgens aufstand und auf seinem Zelt ging, sah er, dass Abu Ayyub mit seinem Schwert in der Hand bereitstand. Als der Heilige Prophet fragte, was mit ihm sei, antwortete er: Ich hatte einen Verdacht von dieser jüdischen Frau, also Safia, dass ihr Vater und Ehemann durch die Muslime umgebracht wurden und sie ist neu zum Islam gekommen, und ich hatte Angst, dass diese Frau ihnen was antut. Deshalb habe ich die ganze Nacht vor ihrem Zelt aufgepasst. Daraufhin betete der heilige Prophet zusammen für ihn aufgrund dieser liebevollen Art, und er sagte: O Allah, beschütze Abu Ayyub, so wie er die ganze Nacht wach bleibend mich beschützte. Sein Name war Khalid bin Zaid. Er war derselbe Gefährte, der nach der Auswanderung nach Medina die Glückseligkeit hatte, mehrere Monate der Gastgeber des Heiligen Propheten zu sein. Im 50. Jahr nach der Hijra verstarb er bei einer Expedition. In Istanbul ist seine Grabstätte. Am nächsten Tag wurde vom Heiligen Propheten das Walima organisiert. Dieses Walima war sehr schlicht. Es gab Datteln, Käse und Butter, gefertigtes Essen, welches für alle zubereitet wurde. Nach 3 Tagen Rast machten man sich dann weiter auf. Die Freiheit Hazrat Safias war zugleich ihre Morgengabe. Es gibt auch einen Traum von Hazrat Safia, dessen Wahrhaftigkeit man auch durch diese Hochzeit sieht. Es heißt, dass der heilige Prophet Hazrat Safias Augen einen blauen Fleck sah und fragte, wodurch sie diesen blauen Fleck bekommen habe. Sie sagte, dass einige Tage bevor der heilige Prophet nach Heber kam, sie einen Traum sah, dass ein Stern aus Yathrib in ihrem Schoß fiel. Sie sagte, ich erzählte diesem Traum meinem Ehemann Genanna, woraufhin er mir eine kräftige Ohrfeige verpasste und sagte: Du träumst also davon, den König von Yathrib, also Mohammed, zu heiraten? Nach einigen Überlieferungen war dieser Traum sehr alt und es war ihr Vater Hui, der ihr eine Ohrfeige gab. Aber in den meisten Büchern steht, dass es ihr Ehemann war, der sie schlug, und das ist doch plausibler. Der Name von Safia war Zainab, aber bevor die Kriegsbeute verteilt wurde, nahm der heilige Prophet sie und schenkte ihr die Freiheit. Nach dem damaligen Brauch wurden jene Güter, die dem Anführer von der Verteilung der Kriegsbeute zustanden, Safia oder As-Safa genannt. Aufgrund dieses Zusammenhangs wurde sie als Safia bekannt. Hazrat Safia verstarb im 50. Jahr nach der Hijra während der Herrschaft von Hazrat Amir Muawiyah und wurde in Jannatul Baqi beigesetzt. Auch die Heirat von Hazrat Safia wird von Orientalisten kritisiert. Und wie gewohnt erheben sie einige Einwände gegen diese Ehe, die nur ein Beweis für ihre eigene Unwissenheit und Voreingenommenheiten sind. Zum Beispiel steht im 9. Band der Enzyklopädie Britannica unter dem Stichwort Mohammedanism, es steht: Die letzte Handlung dieses siegreichen Feldzugs war die Heirat Mohammeds mit der Tochter des besiegten Königs. Safia empfand keinerlei Abscheu gegenüber dem Mann, der für den Tod ihres Vaters Hui und ihrem Ehemann Genanna verantwortlich war, sondern nahm voller Würde eine neue Identität an. Eine andere Jüdin, Zainab hingegen, verdiente größere Anerkennung, denn sie versuchte, ihren Mörder zu vergiften und verlor dafür ihr Leben. Der Versuch scheiterte, aber es heißt, dass Mohammed bis zu seinen letzten Tagen an den Folgen dieses Giftes litt. Das bedeutet, dass sie Hazrat Safia kritisierten und schreiben, dass ihr Ehemann und ihr Vater getötet wurden und sie eigentlich aus Ehrgefühl hätte Vergeltung üben sollen. Doch anstatt dessen haben sie aus Eigennutz den Prophet Mohammed geheiratet. Im Gegensatz dazu loben sie die andere jüdische Frau, die den Propheten zu vergiften versuchte, weil sie zumindest einen Akt der Ehre gezeigt habe, so schreiben sie dort. Diese Autoren haben einen grenzenlosen Hass auf den Islam und dessen Gründer, den edlen Propheten Muhammad sallam. Sie denken nicht einmal darüber nach, was eine Person mit gesundem Menschenverstand aus ihren Schriften schließen könnte. Ihr Gift des Vorurteils wird in ihren Schriften immer wieder sichtbar. Sie handeln nicht gerecht. Die Juden von Khaybar kämpften erbittert gegen den heiligen Propheten, erlitten dann aber eine vernichtende Niederlage. Was hätte danach mit ihnen geschehen sollen? Das Kriegsrecht galt damals wie heute in der zivilisierten Welt. Selbst wenn alle von ihnen getötet worden wäre, wäre es gerechtfertigt gewesen. Sowohl gemäß der Bibel als auch nach den damaligen Kriegsregeln. Doch diese Feinde des Islam erwähnen mit keinem Wort die Vergebung, Nachsicht und die Milde, die der heilige Prophet zusammen nach dem Sieg zeigte. Von Anerkennung ganz zu schweigen. Nachdem er ihre Bitte um Frieden akzeptiert hatte, gewährte er ihnen Amnestie unter der Bedingung, dass sie das Land verlassen. Als sie dann darum baten, bleiben zu dürfen und Landwirtschaft zu betreiben, unter der Bedingung, dass sie die Hälfte der Erträge abgaben, nahm er auch dies an und es wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Doch kaum war die Tinte des Vertrags getrocknet, verschworen sie sich erneut und versuchten den Propheten durch eine Frau zu vergiften. Diese Frau gestand das Verbrechen, wie bereits erwähnt. Die heutigen zivilisierten Menschen, die sich selbst als gebildet bezeichnen, stellen eine treulose Frau als nationale Heldin dar. Doch jene Frau, die die Wahrheit erkannte, die als erhabene Moral des Propheten mit eigenen Augen sah und die, obwohl sie ihre Freiheit erhalten hatte, den Propheten sagte, geh du bist frei, es vorzog bei ihm zu bleiben, wird kritisiert. In diesem Moment vergessen sie plötzlich alle Prinzipien von persönlicher Freiheit, Gerechtigkeit und Fairness. Ebenso erheben einige Kritiker hässliche Einwände, indem sie behaupten, dass der heilige Prophet, als er von der Safias Schönheit hörte, sie von Dahiya zurückforderte. In Wahrheit erheben sie diesen Einwand aufgrund ihrer geistigen Beschränktheit. Und dieser Einwand entsteht, weil sie den Charakter und das Leben des heiligen Propheten nicht verstehen. Die Herzen solcher Personen sind voller Vorurteile. Wenn sie mit einem gerechten und sauberen Blick betrachten würden, würden sie niemals solche Gedanken haben. Wenn das Leben des heiligen Propheten Sassam betrachtet wird, worauf auch der heilige Koran in einer sehr schönen Weise erinnert, so heißt es im heiligen Koran, Fakas labistu fikum umaran min kablihi afala takilun. Das bedeutet, ich habe doch fürwahr ein Menschenalter unter euch gelebt vor diesem. Wollt ihr denn nicht begreifen? Wie hatte der heilige Prophet sein Jugendalter verbracht? In einem Volk, wo Gelage von Wein und Vergnügung nicht nur üblich waren, sondern mit Stolz erwähnt wurden. Er hat sein gesamtes Jugendalter mit einer ehrbaren, schlichten Witwe verbracht. Etwa 50 Jahre mit dieser einen Frau verbracht. Die Anführer der Quraysh selbst boten ihm die schönsten Frauen an, was historisch belegt ist. Aber er hat ihr Angebot abgelehnt. Das Jugendalter des Propheten und die vorausgegangenen Jahre sind ein klarer Beweis. Sein Leben war fern von dem Gedanken nach Vergnügen durch mehrere Ehen. Und die Ehen, die er später einging, waren von Weisheit geprägt und um verfeindete Völker und Stämme zu versöhnen und Frieden und Liebe zu schaffen. Und damit eine Atmosphäre der Freundschaft und des Vertrauens aufgebaut wird, wie zum Beispiel mit Juwairia, der Tochter von Hades, dem Führer der Banu Mustarik, oder mit Umme Habiba, der Tochter des Führers der Quraysh, Abu Sufyan. So genau, dass nach dem Gewinn über Khaybar, dass man die Tochter des Herrschers und die Frau, statt man, dass sie einfach jemanden gibt, hat der heilige Prophet mit großer Gerechtigkeit gehandelt. Er war auch der Führer des politischen Seins in Medina. Er ließ zuerst Hazrat Safir frei, zeigte ihr große Ehrwürde, gab ihr die Möglichkeit, auch zu ihrer Familie zurückzukehren, indem er ihr auch einen hohen Rang gewährte. Dann heiratete er sie, sodass sie zu Ummul Mu'minin wurde, die Mutter aller Gläubigen. Das brachte sogar dazu, dass Hazrat Safirs Familie und ihr Stamm große Ehre erlangte. William Montgomery ist ein Orientalist, schottischer Orientalist. Er hat über den Islam und gegen den heiligen Propheten sallam viele Schriften verfasst. Sein Buch heißt Mohammed at Medina, Mohammed in Medina. Über die Ehen des heiligen Propheten war er gezwungen zu schreiben, trotz dessen, dass er immer verfeindet war. Safir und Rehana, die Tochter der Juden, zu heiraten, haben politische Zwecke. Also er hat nicht gesagt, dass sie aufgrund der Schönheit, sondern er sagt, dass das eventuell politische Möglichkeiten waren. Was das betrifft, sagt er, waren politische Angelegenheiten. Zumindest hat er es akzeptiert, dass er nicht mit einem falschen Blick diese Hochzeiten entstanden sind. Also Khalifat al-Masih der Erste hat über die Ehe von Hazrat Safia eine Antwort geschrieben auf den Vorwurf von Sir William Muir, Orientalist. Er sagt, William Muir hat diesen Vorwand gebracht und wusste nicht, dass im arabischen Land um Frieden und Sicherheit im Land zu schaffen, war es braucht, dass ein Volksherr auch von einem anderen Volk jemanden heiratete. Dies beruhigte sowohl die königliche Familie als auch die Bevölkerung, da es nun keine Bedrohung mehr gab. So zogen es die Juden nach der Eroberung Khaybars vor, weiterhin dort zu bleiben. Auch einige unserer muslimischen Biografen und Historiker haben bei der Überlieferung dieser Ereignisse Nachlässigkeit walten lassen. Sie haben unkritisch Berichte übernommen, ohne ihre Authentizität sorgfältig zu prüfen und damit Fehler begangen, in denen sie Erzählungen weitergegeben haben, die weder Hand noch Fuß haben. Mehr oder weniger in jedem Buch über das Leben des heiligen Propheten erwähnt. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet Safir zunächst Dehia übergeben habe. Doch als er von ihrer Schönheit hörte, habe er sich entschieden, sich für sie selbst auszuwählen. Eine ähnliche Überlieferung findet man auch in Bukhari, also anders überliefert. Als wir in Khaybar ankamen, Allah die Festung uns erobern ließ und die Schönheit von Safir vor dem heiligen Propheten beschrieben wurde, wobei sie eine frisch verheiratete Braut war, deren Ehemann getötet worden war, hat der heilige Prophet sie für sich ausgewählt. Das ist die Überlieferung mit derjenigen Vorwürfen erheben, die einen kranken Verstand haben. Der berühmte Biograf Allama Shibli Numani kommentiert diese Überlieferung wie folgt. Er sagt, in einigen Büchern wird berichtet, dass der heilige Prophet Hazrat Safia zunächst Hazrat Dehia Galbi übergab. Nachdem jedoch jemand ihre Schönheit pries, habe der heilige Prophet sie zurückgenommen und Dehia stattdessen 60 Konkubinen gegeben. Gegner des Islam stellen diese Überlieferung auf eine äußerst verzerrte und negative Weise dar. Bereits die ursprüngliche Überlieferung enthält viele Details, sodass klar ist, wie weit die Gegner in ihrer Interpretation gehen. Tatsächlich wurde diese Begebenheit von anders überliefert, doch es existieren von ihm selbst verschiedene Versionen, die sich inhaltlich unterscheiden. Eine weitere Überlieferung von Hazrat Anas lautet, als Hazrat Safia in den Besitz von Hazrat Dehia kam, traten die Menschen an den heiligen Propheten heran und sagten, sie ist eine hoch angesehene und ehrenwerte Frau aus der Familie eines Anführers von Khaybar. Niemand außer dem heiligen Propheten ist ihr würdig. Selbst wenn die Überlieferung aus Sahih Bukhari als authentisch betrachtet wird, in der ihre Schönheit erwähnt wird, könnte es sein, dass spätere Erzähler zusätzliche Worte hinzugefügt haben. Der ursprüngliche Inhalt wurde zwar von einem Gefährten überliefert, doch es ist möglich, dass spätere Generationen Ergänzungen vorgenommen haben. Denn kein Gefährte hätte je eine Aussage über den heiligen Propheten gemacht, die seine erhabene Persönlichkeit in irgendeiner Weise in Frage stellen könnte. Es ist auch denkbar, dass die Schönheit von Safia in Verbindung mit anderen positiven Eigenschaften sowie ihrer angesehenen Herkunft erwähnt wurde und der Überlieferer dies verkürzt wiedergab. Entsprechend dem, woran er sich erinnern konnte. Ein wichtiger Aspekt, den viele Biografen nicht berücksichtigten, ist, dass solche äußerlichen Vorzüge für den heiligen Propheten, der auf einer solch hohen spirituellen Stufe stand, nur eine untergeordnete Rolle spielten. Als der heilige Prophet sich für seine Ehen entschieden hatte, waren die ausschlaggebenden Gründe nicht diejenigen, die zuvor wiedergegeben wurden. Der grundlegende Grund war wohl stets der Befehl Gottes. Keine Handlung des Propheten war ohne göttliche Führung. So sagt es Allah, der Allmächtige, selbst im Heiligen Koran. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sprich, mein Gebet und mein Opfer und mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten. Jene, die alles für ihn tun, und jene, die er, der Schöpfer der Welt, Schritt für Schritt recht leitet, die können diese solch eine große Entscheidung selbst treffen. So sind alle Ehen aufgrund von göttlicher Führung angegangen. Gewiss, ihre Folgen waren segensreicher Zwecksmäßigkeiten. Der Vers des Messias sagt in seinem Werk Kamalat Islam, Spiegel der Vortrefflichkeiten des Islam, was den heiligen Propheten anbelangt, so glaubten die Gefährten zweifellos, dass keine Handlung und kein Wort des Propheten frei vom Einfluss der Offenbarung war. Ob die Offenbarung nun in Kurzform war oder ausführlich, ob sie geheim oder offenkundig, klar oder unklar, selbst die besonderen Angelegenheiten und Gespräche des Propheten mit den Ehefrauen im Privaten und unter vier Augen oder selbst Angelegenheiten im Zusammenhang mit Essen, Trinken, Kleidung und täglichen häuslichen Angelegenheiten wurden in den Ahadith aufgenommen, da alle Werke und Worte durchdrungen waren vom Licht des Heiligen Geistes. Aus diesem Grund findet sich auch folgender Hadith bei Abu Daud und anderen und auch Imam Ahmed überliefert über einige Personen, dass Hazrat Abdullah bin Umar sagte, ich pflegte aufzuschreiben, was ich vom heiligen Propheten zusammen hörte, damit ich es auswendig lernen konnte. Da haben mir einige Leute verboten, das zu tun, da der heilige Prophet ein Mensch ist und manchmal aus Zorn spricht. Daraufhin hörte ich auf, alles aufzuschreiben. Ich erwähnte dies gegenüber dem Gesandten Allahs, woraufhin er sagte, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Hand meine Seele ist, dass alles, was aus mir herauskommt, sei es ein Wort oder eine Handlung, von Gott, dem Allmächtigen, kommt. Nun könnte vorgebracht werden, dass in den Ahadith-Büchern auch Fehler des heiligen Propheten im Ijtihad, also autoritative Auslegung hinsichtlich einiger Angelegenheiten Erwähnung finden. Und wenn alle Worte und Taten des heiligen Propheten aus der Offenbarung stammten, warum hat er dann diese Fehler gemacht, gleichwohl er nicht an ihnen festhielt? Der Verheißene der Messias, alles zusammen, sagt hierzu, die Antwort hierauf ist, dass selbst diese Irrtümer im Ijtihad, die autoritativen Auslegungen, nicht weit vom Licht der Offenbarung entfernt waren und der heilige Prophet auch nicht für einen einzigen Augenblick ohne Gott war. Diese Fehler im Ijtihad sind zu vergleichen mit dem Umstand, dass der Prophet einige Male das Gebet vergessen hat, wodurch religiöse Fragen aufgeworfen wurden. In diesem Sinne wurde manchmal ein Fehler im Ijtihad gemacht, damit die Religion vervollständigt werden konnte. Daraus ergeben sich einige subtile Aspekte des Glaubens. Diese Form der menschlichen Vergesslichkeit war keine Vergesslichkeit wie bei allen anderen Menschen. Vielmehr war sie insofern eine Art stimmige Offenbarung, als ein besonderes Verhalten Gottes des Allmächtigen vorlag, das das Wesen des Propheten beherrschte und ihn zuweilen in eine Richtung führte, in der viele verschiedene Interessen Gottes zum Tragen kamen. Wir betrachten also diesen Irrtum im Ijtihad, also die autoritativen Auslegungen, nicht als von der Offenbarung getrennt, da es sich nicht um eine triviale Angelegenheit handelt. Vielmehr ergriff Gott Besitz von seinem Propheten und offenbarte für das Gemeinwohl ein Licht in Form von Vergesslichkeit oder in Form eines falschen Ijtihad, und inmitten der Aufregung kam prompt eine Offenbarung herab. Dies ist vergleichbar mit dem Wasser eines fließenden Kanals, das man im Interesse der Allgemeinheit erst auffällt, um es später wieder fließen zu lassen. Kein weiser Mensch kann sagen, dass das Wasser des Kanals versiegt ist oder aus dem Kanal genommen wurde. Das Gleiche ist der Fall bei dem Irrtum eines Propheten in Bezug auf den Ijtihad. Der Heilige Geist verlässt sie niemals. Manchmal jedoch ergreift Gott für seine eigenen Zwecke Besitz von Geist und Wahrnehmung eines Propheten. Und in einem solchen Zustand gerät irgendein Wort oder Handlung in Vergessenheit oder ein Irrtum kommt zum Vorschein, wobei später erst der göttliche Plan ersichtlich wird. Der Strom der Offenbarung fließt dann mit gewaltiger Intensität und der Irrtum wird auf eine Weise ausgelöscht, als hätte es nie gegeben. Der verheißene Messias gibt nun ein Beispiel aus der Bibel. Jesus al-Islam begab sich zu einem Feigenbaum, um dessen Früchte zu essen. Und obwohl er vom Heiligen Geist begleitet war, warnte jener ihn nicht, dass der Baum zu jener Zeit keine Früchte trug. Er muss jedoch verstanden werden, dass das, was selten geschieht, gleichbedeutend ist, als existierte es nicht. In einer Million Worte und Handlungen unseres Herrn und Meisters Mohammed, dem Auserwählten, sieht man eine klare Manifestation des Göttlichen. Und das helle Licht des Heiligen Geistes ist in all seinen Bewegungen, Worten und Handlungen zu sehen. Von welcher Bedeutung ist es also, wenn sich seine Menschlichkeit in ein oder zwei Dingen zeigt? Es war in der Tat notwendig, dass dies zuweilen geschieht, damit seine Menschlichkeit erkannt wird und die Menschen sich nicht im Götzendienst verstricken. Demnach sollte man, wenn man in einem Hadith oder Biografiewerk eine Überlieferung über die Charaktereigenschaften des heiligen Propheten genannt wird, diese in Anbetracht des eben vorgetragenen Koranvers, den ich gelesen habe, betrachten, dass sein Alles für Allah war, und auch sollte man das betrachten im Lichte der Schriften des verheißten Messias und auch betrachten und einordnen, und nicht, dass man Beschuldigungen annimmt und jedem Orientalist Glauben schenkt und davon ausgeht, dass wir nun ohne Argumente seien. Das ist die eigentliche Aufgabe, die Ehre des heiligen Propheten zu bewahren und nicht bloße Parolen zu skandieren. In 2 Tagen beginnt inshallah auch der Ramazan. Möge Allah, der Allmächtige, jedem ermöglichen, aus diesem das Bestmögliche zu machen. Durch Fasten und durch Gebete beten Sie hierfür und versuchen Sie dies auch. Ich werde nun ein Totengebet verrichten. Das ist von Herr Chaudhry Muhammad Ahmed Ilyas Sahib aus Rabwa. Er ist der Sohn vom verstorbenen Herr Chaudhry Muhammad Islam. Er ist vergangene Tage verstorben in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Der Verstorbene war Musi. Sein Sohn Herr Nasser Ahmed Mahmud ist der leitende Missionar von Kenia und konnte am Totengebet seines Vaters nicht teilnehmen, da er sich zu dem Zeitpunkt im Ausland befand. Auch die anderen Kinder des Verstorbenen sind in verschiedenen Bereichen im Dienste der Jamaat tätig. Nasser Mahmud Sahib schreibt, dass der Beitritt in die Jamaat durch seinen Großvater väterlicherseits durch Herr Chaudhry Ghulam Ahmed Jad Sahib erfolgte, der nach Indien reiste, um an der Hand des verheißten Messias das Bett abzulegen. Er war einer der ersten Ahmadis aus seinem Dorf. 1996 war der Verstorbene auch wegen eines Falles für etwa einen Monat als Inhaftierter im Namen Gottes im Gefängnis. Die Polizei behandelte ihn äußerst schlecht, aber er tolerierte dies nur Allah zuliebe. Mit viel Geduld saß er die Strafe ab, respektierte die Jamaat und das Khilafat sehr. Er war beständig in seinen Gebeten und im Chanda. Er hatte bereits in seinem Leben das Hissa Jaidat gezahlt. Sobald er Einkommen erzielte, wurde darauf erst Chanda gezahlt. Möge Allah ihm vergeben und seiner Seele gnädig sein und seinen Kindern Geduld schenken. Möge Allah auch seinem Sohn Geduld schenken, der sich im Ausland befindet.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.